Also dann entgleiten sozusagen die Systeme und alle wundern sich.
Kann manchmal arg nach hinten losgehen. Quatsch, die Raucher an, die verlassen häufiger die Station, die können dann vielleicht auch mal was mitbringen.
Nach diesem koffeinfreien Kaffee genauso munter gewesen. Und als ich das erfahren habe, hat der Kaffee sofort seine Wirkung eingebüßt.
Okay. Ja.
Sprechstunde Menschenliebe. Ein Podcast von Eva Endowait und Martin Böttcher. Alle 14 Tage eine Stunde über Gesundheit und Selbstverantwortung.
Hallo Eva.
Hallo Martin. Martin, wer bist du?
Ich bin Martin. Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger seit ungefähr 20 Jahren in dem Beruf und arbeite auf einer Intensivstation hier in Wiesbaden. Eva, wer bist du? Stell dich vor.
Ich bin Eva Endowait und ich bin Hypnotherapeutin aus Berlin. Aber was viel wichtiger ist, ist, ich bin nierentransplantiert und bin die Gründerin der Plattform nierenliebe.de und habe mit Martin den Podcast Menschenliebe Sprechstunde initiiert, weil wir beide so ein bisschen überzeugt davon sind, dass Menschen einfach mehr wissen sollten über sich, über ihre Krankheiten, über das, was so in Krankenhäusern passiert, über wie werde ich schneller gesund und all das, was irgendwie so drumherum kommt.
Das hast du sehr gut zusammengefasst.
Martin, heute wieder mit Kaffee?
Heute wieder ohne Kaffee. Ich habe wieder den Tee.
Du hast wieder Tee? Und ich dachte immer, du bist so ein Kaffeetrinker.
Ja, ich hatte heute Morgen schon einen Kaffee und habe mich jetzt für Tee entschieden. Ich habe wieder einen Kräutertee, aber mit Ingwer, also eher ein erfrischender, ein bisschen schärferer heute.
Wieso trinken Menschen Ingwertee?
Weil es belebend ist.
Ah, belebend, sagt man zu Ingwer dann, ja?
Genau, ich war ein bisschen müde heute Morgen noch und da habe ich einen belebenden Ingwertee mir gewünscht.
Das ist dann so, kann das so ein Kaffeeersatz dann werden?
Ich denke schon.
Für Menschen, die so Kaffeeverbot haben?
Oder die keinen Kaffee mögen.
Meine Großmutter, der hatte man mal den Kaffee verboten, weil sie so hohen Blutdruck hatte und hat gesagt, sie soll den Kaffee bitte reduzieren. Was sie aber dann gemacht hat, ist die gleiche Menge Kaffee halt mit doppelt so viel Wasser aufgebrüht. Also sie hat dann sozusagen alles gestreckt, aber sie hatte am Abend dann auch ihre 2 Kannen Kaffee drin.
Ist auch sehr schön.
Das war irgendwie so lustig, weil meine Großmutter so ein lebensfrohes Etwas war, ja, und die dann immer überlegt hat, wie kann man denn diese Arztanweisung irgendwie umgehen, ne? Ja. Hat auch noch ein bisschen geraucht, wie so ein Schlot auch noch.
Ich glaube, das war das größere Problem, vermute ich mal.
Ja, aber es ist total schwierig, jemand, der so in dem Alter ist, die Zigaretten wegzunehmen. Das war irgendwie fast unmöglich. Ja. Also sie hat ja auch selber gesehen, dass er da ein bisschen gelitten hat, aber das war, glaube ich, nicht richtig drin, dass man das machen konnte. Aber die war total lebensfroh und wie gesagt, wenn die ihren Kaffee nicht hatte, dann, ich glaube, das war ja auch, weißt du, ich weiß nicht, also ich komme aus der DDR und da war Kaffee zum Beispiel was total Besonderes. Also Kaffee war teuer, Kaffee war in kleinen Tütchen abgepackt.
Das war ein Luxusgut, ein absolutes.
Da so seinen Bohnenkaffee zu leisten, das hatte irgendwie schon was, das war eher ein Ritual, glaube ich. Es ging wahrscheinlich nicht mal um den Koffein im Kaffee oder so, sondern einfach um dieses Ritual. Wir haben bei uns Bohnenkaffee, anständigen.
Also es ist heute in gewisser Hinsicht auch noch, aber man kann halt überall relativ günstigen Kaffee kaufen. Ja, ich weiß auch noch, es war ein Handelsgut.
Stimmt, war eine Ware, man konnte...
Ja, Päckchen Westkaffee, irgendwem unter der Hand, unter dem Ladentisch durchgeschoben, hat dir manche Tür und Tor geöffnet. Ja, ja.
Päckchen Westkaffee.
Wenn du einen Idusho hattest.
Ja, krass, oder?
Ja, ja. Früher war das Gold wert.
Ja. Gut, dass diese Zeit vorbei ist.
Ja.
Wir haben heute wieder das Thema Bedienungseinleitung im Krankenhaus, weil es doch ein bisschen umfangreicher war. Wir haben festgestellt, das Manuskript, was wir hatten, das kann man locker dann auf 2 Stunden. Und wir würden gerne nahtlos sozusagen daran anknüpfen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Also wenn ihr nochmal nachhören wollt, beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, über die Hygiene im Krankenhaus, was es da so für Tricks gibt und Kniffe kriegt, da gut durchzukommen. Dann haben wir gesprochen über die Klamotten, die man am besten anzieht oder die man am besten nicht anzieht. Wir haben gesprochen über Schmerzmittel, also wie man Schmerzmittel, was der beste Umgang ist sozusagen nach einer Operation mit Schmerzmittel. Wir haben über Trinken gesprochen, aber wir haben zum Beispiel noch nicht über Essen gesprochen. Das würden wir dann heute machen, ne? Essen im Krankenhaus.
Uns fehlt noch ein Punkt bei den Medikamenten, den hatten wir beim letzten Mal nicht angesprochen.
Sag mal.
Den empfinde ich auch ganz wichtig aus eigener Erfahrung. Wenn man ins Krankenhaus geplant geht, sollte man seine eigenen Medikamente sicherheitshalber für, ich sag mal, 3 bis 5 Tage schon mitnehmen. Man hat das Recht und normalerweise bekommt man auch seine Medikamente vom hauseigenen Medikamentenplan vom Krankenhaus gestellt. Allerdings kann es sein, dass entweder spezielle Medikamente und erst bestellt werden müssten und das kann dann halt erst 1, 2 Tage später der Fall sein, ehe die denn da sind. Da ist so ein Standardsortiment meistens vorhanden auf Station, aber spezielle Sachen nicht. Gerade besondere Insuline, besondere Inhalatoren und spezielle Medikamente.
Ich hab das mal erlebt bei einer Nebenschilddrüsenoperation, dass wenn du nierenkrank bist, dann fällt irgendwann mal, geht dann der Phosphat-Kalzium-Haushalt so durcheinander. Also wir haben immer so ein Zwischenspiel sozusagen zwischen Kalzium im Blut, Kalzium in Knochen, Phosphat im Blut, Phosphat in den Knochen. Und das wird normalerweise wird das durch ein Hormon geregelt, durch das sogenannte Parathormon, was dann dafür sorgt, dass Phosphat und genug Kalzium in die Knochen reinkommt, um Knochenaufbau zu machen. Und sich aber zum Beispiel nicht an den Gefäßwänden ablagert, also dass es weniger im Blut ist, sondern eben mehr halt benutzt wird, um Knochenaufbau zu machen an den richtigen Stellen und nicht an den falschen Stellen. So, und wenn dieses Hormon zum Beispiel durcheinander kommt, dann wirst du operiert, dann werden dir die Nebenschilddrüsen rausgenommen. Die sieht dann von der Narbe her genauso aus wie eine Schilddrüsen-OP, aber die Leute fragen dann immer, nein, Schilddrüse? Und ja, nein, Nebenschilddrüsen, was ist denn das? Das sind so 4 kleine Knötchen, wo dieses Parathormon gebildet wird und wenn das halt durcheinander kommt, dann nimmt man halt radikal, zack, die Dinger raus. Früher hat man dann immer noch eine drin gelassen und hat die dann irgendwo im Arm oder so als Reserve versteckt, damit man die, wenn der Mensch dann sozusagen wieder genesen ist, wieder zurücktransplantieren kann. Macht man heute nicht mehr. Heute substituiert man die ganze Zeit und man substituiert ganz viel mit Kalzium. Und Kalzium gibt es halt auch in diesen Brausetabletten. Und ich sag dir, in dem Moment, wo jemand mir auch nur diese Brausetabletten hinstellt mit diesem Zitronen- oder Orangengeschmack, ich sag, ich hänge sofort über der Kloschüssel. Ich muss so würgen, weil es nicht geht. Und deswegen bringe ich da immer mein eigenes Zeug mit, weil die Krankenhäuser haben halt oft nur diese Brausetabletten. Also ob nur Magnesium, Calcium oder auch Kalium-Brausetabletten. Und meistens hat die Pharmaindustrie sich darauf eingeschossen, diese ekligen Fruchtgeschmäcker da irgendwie reinzupacken. Entweder schmeckt es nach Himbeere oder nach Orange oder nach Zitrone. Und wenn du davon gefühlt irgendwie 40 Liter mal trinken musstest, kannst du es einfach nicht mehr sehen. Dann ist es einfach voll eklig. Also das eigene Zeug mit bringen und es ist erlaubt, totaler Quatsch, wenn irgendjemand sagt, nein, Sie müssen unsere Medikamente nehmen. Die Medikamente, die man selber mit hat, den Ärzten zeigen. Und die sind auch manchmal ganz schön happy, wenn man eigenes Zeug mit hat, weil sie sich dann um diese Bestellung von komplizierten Medikamenten nicht kümmern müssen. Sondern da steht dann direkt im Patientenplan, im Plan drin. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wahrscheinlich auch, ne? Patient, hat Medikamente dabei. Da
Ja, gibt es verschiedene Kürzel. Man schreibt es einfach dazu aus Eigenbestand oder selbst oder. Aber
genau.
die Patienten sind ja meistens auch so selbstständig und können dann sagen, ja, was sind das für Tabletten? Ja, das und das. Das nehme ich ja selber von mir. Ach ja, okay, dann weiß ich Bescheid.
Ja, genau. Und dann nochmal zu den Tabletten. Wenn ihr Tabletten irgendwo gestellt bekommt, und nicht wisst, was es ist, fragt nach. Also immer, fragt immer nach, weil manchmal ist es halt so, dass Verwechslungen passieren. Auch genauso bei den Infusionen, wenn euch Infusionsfarben merkwürdig vorkommen, die halt gestern so, ge gestern war es noch gelb, heute ist es hellblau, fragt bitte nach, weil Pfleger sind auch nur Menschen. Und da einer stellt die Infusion, der andere hängt sie dann an und dann wird ein Klebchen vertauscht oder irgendwie sowas. Und mir ist es auch schon mal passiert im Krankenhaus, dass ich dann irgendwie kam jemand an mit einer gelben Infusion. Ich sage, nee, ist nicht meine. Doch, ist ihre, steht ihr Name drauf. Ich sage, nein, ist nicht meine. Und es ging um Antibiotikum und ich habe eine Penicillinallergie. Und das Ding hätte ganz schön in die Hose gehen können, weil es war Penicillin und es war fürs Nachbarzimmer. Und das sind so Dinge, wenn man kann, immer mal nachkontrollieren, immer mal gucken und vor allen Dingen an Tabletten, die ich nicht erkenne, immer nachfragen, was ist das, was da drin ist? Und sich nicht zufrieden geben lassen, wenn da jemand sagt, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, hat jemand anders gestellt. Es ist mein Körper, ich muss es schlucken und ich bin dafür verantwortlich. was ich da schlucke und ob sich das mit meinen Sachen verträgt, die ich sonst auch schlucke. Und ich will wissen, was ich da zu mir nehme. Auch genauso zum Beispiel mit Schmerzmitteln, wenn man weiß, man hat eine Schmerzmittelunverträglichkeit, schon beim Anästhesisten anzeigen, zum Beispiel bei den meisten OPs wird hinterher Dipidolorm gegeben als Morphium, also Morphinderivat. Ich vertrage es nicht, bei mir fliegen dann irgendwelche Handschuhe durch die Gegend oder ich kriege dann richtig, richtig heftige Halluzinationen, die können ganz spaßig sein, aber manchmal ist es halt überhaupt nicht spaßig. Und es gibt natürlich Alternativen, die sind aber oft nicht im Schema auf der Station hinterlegt.
Ja, ja.
Also normalerweise funktioniert so nach einer OP, dass es ein Schema gibt, ein Schmerzschema, das ist also für die Station festgelegt. Und danach werden dann so ziemlich alle Patienten durch diesen Schmerzprozess der ersten 3 Tage durchgeleitet. Wenn ich aber da zum Beispiel eine Allergie habe auf irgendein Medikament, dann ist es okay, wenn ich dann immer mal nachfrage, wo denn mein Medikament bleibt, weil das halt nicht in dieser Routine drin ist, sondern da lohnt sich das echt immer mal nachzuhaken und zu sagen, ja, hallo, wie sieht's denn aus? Novalminsulfon reicht nicht, ich brauche noch was Besseres, ich brauche noch was anderes. Nein, Dipi geht nicht. Also, und es gibt andere Medikamente, es gibt Alternativen dazu, die müssen dann meist nur besorgt und bestellt werden und geht dann aber auch. Apropos nach der OP, wir kommen jetzt zum Essen.
Zum
ne?
Essen, sehr gut.
Essen nach der OP. Was ich immer lustig finde, also je nachdem, was operiert wurde, ist es wichtig, so aufs Essen zu gucken oder nicht. Ne? Früher gab es halt auf den Stationen nach Operationen, zum Beispiel am Verdauungstrakt oder so, maximal irgendwelche Süppchen. Das gibt es heute nicht, sondern es ist oft so, dass der Essenplan schon 2 Tage vorher feststeht. Meistens kriegt man noch das Essen von dem, der vorher mitbestellt hat, weil es einfach nicht so schnell geht. Also wenn ich dann auf einer Station bin, ich werde verlegt von der Intensivstation auf die Normalstation, dann kommt halt jemand vorbei und bestellt, sagt hier Essenbestellung, die ist dann aber meistens erst für den Folgetag. Ja. Das heißt, es lohnt sich total für die ersten Tage, wenn man weiß, man ist irgendwo am Bauch operiert worden, sich was mitzubringen. Und mein Tipp ist dann immer, ich habe so Fertigporridge, also Haferbrei. Gibt es so von Ruf kleine Tütchen, die kann man sich mit Wasser, mit kochendem Wasser, werden die also mit so dem Wasser aus dem Teekessel da, aus diesen Teekannen, wird das Zeug angerührt. Und dann habe ich was, was mich satt macht und was aber meinen Bauch überhaupt null belastet, sondern wo ich weiß, das kommt oben rein, das rutscht unten wieder raus. Ich weiß, dass es total verführerisch ist, diese Brötchen zu essen, die es da auf den Stationen gibt. Ja? Lass das. Also zumindest die ersten 2 Tage. Lass das sein. Weil spätestens am 3. Tag kommt irgendjemand oder am 2. Tag kommt irgendjemand und fragt euch, ob ihr Stuhlgang gehabt habt. Und dann ist einfach Mist. Die Brötchen verkleben alles. Ihr bewegt euch sowieso nicht im Bett. Ihr habt keine Chance. Also die Darmperistaltik ist sowieso schon ein bisschen abgeschossen durch die Narkosemedikamente. Das braucht alles ein bisschen, um das irgendwie in Gang zu kriegen. Es gibt auf jeder Station gibt es Müsli, da muss man nur daran nachfragen. Also die sind jetzt nicht die super tollen Müslis irgendwo, aber es ist halt Körnerzeug, was man sich mit Wasser anrühren kann oder eben diesen Haferbrei. Und was ich auch noch als Geheimwaffe immer dabei habe, ich habe immer so 1 oder 2 Trockenpflaumen dabei, weil es muss rutschen. Also wenn es nicht irgendwann wieder losgeht mit der Verdauung und ich nachweisen kann oder sagen kann, hallo Schwester oder hallo Pfleger, ich habe Stuhlgang gehabt. Erst kommt dann irgendwie Pflaumensaft und dann kommen irgendwelche anderen Abführtropfen noch und dann geht es mit dem Klistier los, also wenn es nicht funktioniert. Also lasst in den ersten 2 Tagen das mit den Brötchen. Und was noch als Tipp gibt, es gibt auf jeder Station, also auf jeder Normalstation gibt es da, wo die Getränke sind, auch noch so Fertigsuppen. Also da gibt es Hühnerbrühe, Spargelsuppe, Tomatensuppe. Ich habe irgendwie so das Gefühl, die haben alle den gleichen Hersteller. Der verdient sich wahrscheinlich da in diesen Fertigsuppen eine goldene Nase. Das esse ich normalerweise im normalen Leben nicht, so ein Fertigzeug, weil da sind so viel Zusatzstoffe drin und so viel Zeug, was ich an mich normalerweise nicht ranlasse. Aber dafür, dass ich im Krankenhaus sozusagen die ersten 2 Tage lieber irgendwas esse, was leicht ist, was flüssig ist, und eben immer, wenn ich eine Notalternative brauche, weil das Essen gerade nicht passt, was ich da unter dieser Haube hochgehoben habe, ist es immer noch eine Alternative, die da ist.
Ja, also ich kann es jedem empfehlen, wenn er das Krankenhausessen kennt, das variiert sehr stark. Manche Häuser haben sogar noch eine eigene Küche, wo das Essen dann auch noch ein bisschen besser schmeckt. Andere haben Air Caterer, die dann halt sehr viel mit Fertignahrung arbeiten, was dann zum Teil nur angemischt wird oder direkt von außen geliefert. Wenn man weiß, dass man da ein bisschen wählerischer ist, kann man sich sicherlich was von draußen mitbringen. Ist es halt nur ein Problem, wenn es irgendwie Kühlware ist, jetzt irgendwie Käse oder Wurst, weil nicht überall gibt es die Möglichkeit für einen Kühlschrank, wo man was deponieren kann.
Auf den meisten Stationen gibt es irgendwo so einen Stationskühlschrank, wo man dann beschriftete Lebensmittel reinpacken kann. Aber ganz ehrlich, da sind die Eigentumsverhältnisse immer nicht so richtig geklärt. Also es ist mir schon oft passiert, dass ich da irgendwas reingestellt habe. Und das ist auch gefährlich für manche Leute. Ich habe schon Stories erlebt, wo Pfleger mir dann erzählt haben, die Frau sowieso, die da vorne liegt, die hat jetzt die Cola genommen, die ist halt Diabetiker und für die ist es ein großes Problem, wenn die sich da so eine 1,5 Liter Cola-Flasche reinpfeift. Also die hat man halt bei ihr gefunden, ne? Also es gibt halt Leute, die sind dement, die gehen dann an diesen Kühlschrank ran. Ich würde diesen Kühlschrank, soweit es geht, in irgendeiner Art und Weise meiden. Bei den Pflegekräften gibt es einen Kühlschrank in der Küche, da wird immer Joghurt und Butter
Genau,
gehortet,
genau.
warum auch immer.
Die großen Buttervorräte.
Keine Ahnung warum. Also ich meine, es ist total gut, das zu wissen, weil es ist immer zu wenig Butter auf diesen Tellern drauf. Und gerade zum Beispiel, wenn man ein älterer Mensch ist, und ich hatte auch mal so eine Phase, wo jetzt habe ich ein paar Kilo Übergewicht, aber damals hatte ich Untergewicht. Und diese Krankenhausessen sind nicht darauf ausgerichtet für Personen mit Untergewicht, sondern sie sind eher für Menschen ausgerichtet, wo man sagt, also gesunde Kost definiert sich dadurch, dass sie kalorienarm ist. Also wenn man Oma und Opa im Krankenhaus hat und die zum Beispiel beim Essen unterstützt oder so und weiß, die nehmen normalerweise ganz wenig nur zu sich oder die schaffen das gar nicht, dieses Essen zu essen, dann zu den Pflegekräften zu gehen und zu sagen, habt ihr nicht noch 2 Stückchen Butter? Ich hau denen das jetzt hier unter die Kartoffeln drunter und damit die ein bisschen mehr Kalorien
Und es rutscht
reinkriegen.
auch besser, das Brot
Ohne.
mit mehr Butter.
Genau, so rutscht
Ja,
auch besser das Brot mit mehr Butter. Also es ist Brot und Margarine ist genug da und Joghurt sind auch immer genug da. Das findet man immer.
solange es noch nicht im Zimmer ist und jemand nicht essen kann, das Essen ist über und wird nicht für wen anders verbraucht, sowas wird immer gebunkert. Wir können zwar eine gewisse Menge, also zumindest, ja, es ist unterschiedlich. Bei uns ist es so, man kann eine gewisse Menge extra bestellen.
Ja,
Die
genau.
Sachen sind auch schnell aufgebraucht, weil es halt nicht immer genug Belag gibt und einer sagt, ja, ich habe hier nicht, mir reicht, haben Sie noch eine Marmelade für mich oder haben Sie noch irgendwie einen Streichkäse oder sowas? Dann,
Ja, genau.
ja, wir bunkern halt.
Mir ist auch aufgefallen, ich weiß gar nicht, ich habe da schon mal richtig Shitstorm geerntet, als ich das mal gepostet habe. Mein Trick, wie ich an genügend Essen rankomme, also genügend Belag. In den meisten Krankenhäusern, die wissen ja nicht, wie schwer Patient XYZ ist, ne? Und wie viel Kalorien der braucht. Die haben aber so einen Index, die Küche, dass sie das so festmacht an den Brotscheiben, die jemand bestellt. Das ist irgendwie ganz komisch. Und zwar, du kannst bis zu 3 Brotscheiben bestellen. Und danach wird dann auch der Belag berechnet, der dann darauf kommt. Also was mache ich? Ich bestelle im Endeffekt eine Brotscheibe oder ein Brötchen und bestelle aber dann noch 2-mal Knäckebrot dazu, zum Beispiel, um mehr Belag zu kriegen. Und dann habe ich einfach mehr drauf. Und ich weiß noch, der Shitstorm war ganz fürchterlich auf Facebook, weil Leute gesagt haben, ja, Lebensmittel und dann schmeißt du das weg. Das ist ja ganz schrecklich. Und so ich sage, ja, dann schmeiße ich halt 2 Scheiben Knäckebrot weg. Die bleiben dann halt übrig. Aber das ist für mich nicht so dramatisch, als irgendwie auf diese traurigen Teller zu gucken, wo dann so nichts drauf ist. Und alle anderen Mahlzeiten werden dann auch so indiziert. Das ist das Witzige. Also auch meine Mittagsportion ist dann größer. Ich kann ja, dann muss ja nicht immer alles aufessen, aber ich habe die Wahl, wenn ich Knast habe,
Ist nachvollziehbar, du
dass ich dann einfach mehr auf dem Teller habe. Dann ist einfach mehr da.
kriegst keinen
Es gibt
Nachschlag.
keinen Nachschlag. Es ist ein
Naja.
Teller da, der kommt hoch, der wird aufgewärmt auf der Station und dann war es das. Dann ist mehr ist nicht da. Und dann gibt es noch den alkoholfreien Kaffee,
Ja,
wollte ich gerade
genau,
sagen,
den bieten wir gerne an. Ja.
den koffeinfreien Kaffee, was ich übrigens jahrelang nicht wusste. Ich dachte immer, das wäre normaler Kaffee und natürlich die Placebo-Wirkung ist faszinierend, weil ich bin nach diesem koffeinfreien Kaffee genauso munter gewesen, wie ich zu Hause munter bin nach einer Tasse Kaffee morgens. Und als ich das erfahren habe, hat der Kaffee sofort seine Wirkung eingebüßt. Der war
Okay.
dann, da wusste ich, okay, ist koffeinfreier Kaffee. Seitdem trinke ich dann nur noch Tee.
Wenn du mehr Brot bestellst, manchmal das Knäckebrot kommt ja häufig auch extra
Ja, genau.
abgepackt. Das kann man sich ja für später
Das kann
aufheben.
man bunkern wieder. Das kann man bunkern
Genau,
für
das
die
kann man bunkern für
Ferien.
schlechte Zeiten oder für die Ferien, genau. Das,
Das mache ich auch
dann
mit diesen
ist
kleinen
der
Marmeladendinger. Wenn ich dann irgendwie auf Campingfahrt gehe oder so, ist es ganz praktisch, irgendwie da was immer noch zu haben. Ich nehme die mal mit.
Ja, das sage ich auch immer. Packen Sie es ein, nehmen Sie es mit, das ist Ihrs. Wenn sie es auf ein Tablett zurückgeben, es wird einfach
Ja, geht ja
weggeschmissen. Ja,
nicht.
das kann man doch verwenden. Ich sage, ja,
Nein.
Sie dürfen es verwenden. Wir dürfen es nicht. Alles, was einmal im Zimmer war, selbst alles, was von uns, was nicht im Zimmer war und geht zurück in die Küche, ist potenziell kontaminiert und wird entsorgt.
Ja, genau.
Genau, deswegen alles, was noch nicht im Zimmer war, können wir bunkern. Das kommt dann halt in den Kühlschrank. Aus hygienischen Gründen muss so ziemlich im Osten, muss alles weggeworfen werden, was einmal im Patientenzimmer war. Deswegen das, was im Zimmer war, sage ich den Patienten immer, bitte nehmen Sie das mit, stecken Sie es ein. Also gerade hier diese Marmeladenpäckchen, was zu ist, das hält sich ja ewig. Das können Sie ruhig mitnehmen, benutzen es für einen Urlaub oder für sonst was. Das muss einfach, kommt einfach weg. Genau.
Ja, geht
Geht
nicht
nicht
anders, ne?
anders.
Und dann fällt mir noch auch was auf. Das meiste, was man kriegt auf den Zimmern, liegen oft Speisepläne auf, die nur das Mittagessen drauf haben. Das ist okay, sich da was auszusuchen, das ist relativ simpel. Aber wenn man so ein Crack werden will und auch wissen will, was man, also zum Beispiel, bei mir ist es so, ich darf keine Rohwurst essen, weil ich nierentransplantiert bin. Und ich darf auch also bestimmte Lebensmittel darf ich einfach nicht essen. Und wenn ich aber zum Beispiel den Frühstücks- und den Abendplan nicht habe, dann kann ich nicht beeinflussen, was ich da für Wurst zum Beispiel drauf habe oder für Käse oder für irgendwelche anderen Sachen. Sondern weil jeden Tag eine andere Sorte drauf ist oder jeden Tag was anderes drauf ist, muss ich halt diesen Plan kennen. Und in manchen Krankenhäusern, jetzt zur Corona-Zeit, lagen die Pläne gar nicht aus. Und dann musste man vorgehen zur Station und musste sagen, ich möchte gerne, dass sie mir den Plan ausdrucken. Dann rollen die zwar manchmal mit den Augen, aber sorry, es ist mein Leben, es ist mein Essen und ich bin dafür verantwortlich, dass ich mich darum kümmere. Ich habe mir dann immer diesen Plan geholt und konnte dann genau sagen, zum Frühstück möchte ich bitte das und zum Abendbrot möchte ich das. Und habe dann festgestellt, dass es in den meisten Krankenhäusern abends nicht nur Stulle mit Brot gibt, was also für mich immer irgendwie kein richtiges Abendbrot ist, sondern dass man da auch so einen Salatteller bestellen kann, so einen kompletten. Und zwar auch jeden Tag was komplett anderes. Also manchmal halt vegetarisch und manchmal halt mit Fleisch. Und da gibt es richtig, richtig leckere Varianten. Gerade im Sommer ist es eine super Alternative. Und es gibt in den meisten Krankenhäusern auch eine Abendsuppe. Und das wird einem oft nicht extra angeboten, das muss man einfach nachfragen. Also das gibt es dann auch, dann gibt es noch eine Tasse Heißes irgendwo
Ja.
noch dazu zum Abendbrot.
Das sind einige Tricks.
Tricks und Kniffe im Krankenhaus.
Moderne Krankenhäuser stellen das den Patienten digital zur Verfügung, dass man das selbst komplett auswählen kann, dass man einfach so einen QR-Code einscannt und kann selbst die Sachen komplett auswählen, die so zur Verfügung stehen. Das ist natürlich das Optimale. Ansonsten gehen häufig Hostessen rum und fragen.
Die heißen nicht wirklich
Zum
Hostessen.
Teil heißen die Hostessen, das sind einfach Unterstützungskräfte, die oder direkt von der Küche oder vom Catering. Das klingt immer so schön, Krankenhaus-Catering, ne? Denkt man immer an leckere Häppchen. Leckere Häppchen und Prosecco oder so. Die stellen häufig auch eher inkonkrete Fragen und da muss man manchmal einfach nachhaken, was gibt es noch als Alternative?
Genau.
Kann ich ein bisschen Abwechslung haben? Gerade was du jetzt mit der Wurst hast, manchmal kann man auch so Sonderanforderungen machen wie keine Rohwurst oder keine Rohkost. Das haben wir auch häufiger, wenn jemand ein schlechtes Immunsystem hat. Ansonsten gibt es da viele Kombinationen, die möglich sind. Wenn du sagst, problematisch ist es gerade bei der Großmutter, die ein bisschen aufgepäppelt werden muss oder wenn man auch krank ist, da gibt es auch hochkalorische Kost. Häufig kann man das auch irgendwie kombinieren. Manchmal muss man da verhandeln so ein bisschen, weil die Küche sagt, ja, Diabetiker nur so und so viel Broteinheiten. Ja, derjenige ist aber ein sehr großer und sehr muskulöser Diabetiker, der braucht einfach keine 14 Broteinheiten über den Tag, sondern der braucht mindestens 18, sonst kann der nicht arbeiten gehen. Ne?
Genau.
Hatte ich auch den Fall, mit dem wurde dann diskutiert und er sagt, gucken Sie mich an, ich bin Bauarbeiter, jetzt sitze ich hier. Ich bin zwar Diabetiker, aber ich brauche mehr Broteinheiten, sonst kann ich das nicht. Dementsprechend war auch die Insulingaben angepasst oder so. Nur mal so ein Detail am Rande, sowas.
Aber wusstest du zum Beispiel, dass es auch Wunschkost gibt?
Es gibt Wunschkost, die muss ärztlich angeordnet
Genau,
werden.
Wunschkost muss ärztlich angeordnet
Ja,
werden. Und es ist auch
genau.
nicht so, dass man dann alles aus allen Menüplänen, die es gibt in dem Krankenhaus, kann ich mir was aussuchen. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass die Ärzte sag mal, so kiebig sind mit dieser Wunschkostanordnung, weil es ist ja wirklich, wird ja nicht mehr gekocht. Es wird nur anders sozusagen aufgeteilt auf die Dinger.
Das ist unterschiedlich.
Mir ist es mal gelungen, irgendwie nachdem ich 4 Wochen irgendwo auf Station lag und die Schwestern dann oder also die Pflegekräfte dann schon wirklich irgendwie so ein bisschen Mitleid mit mir hatten und gesagt haben, wir probieren das jetzt mal aus. Und dann haben die angefangen, mir irgendwelche Sonderdinger zu bestellen, wo ich immer dachte, das kann nicht wahr sein. Dann hatte ich zum Beispiel irgendwie ein gekochtes Ei zum Frühstück. Oder dann haben sie gesagt, oh, wir probieren mal, ob wir für sie eine Flasche Bier rankriegen. Ich trinke kein Bier, ne? Aber es war nur der Spaß. Es war sozusagen der Sport. Und dann habe ich festgestellt, ja, es gibt sowas auch im Krankenhaus für Alkohol. Alkoholiker,
Ja.
den man dann eine Flasche Bier am Abend bestellen kann, weil der wird ja nicht plötzlich trocken, nur weil er halt an der Galle
Nee,
operiert wird,
das
ja.
ja.
Also es lohnt sich wirklich auch da Bescheid zu sagen, dem Anästhesisten auch Bescheid zu sagen, ganz, ganz wichtig. Wenn ich ein Alkoholproblem habe oder mehr Alkohol konsumiere als, sagen wir mal, der Durchschnitt der Bevölkerung, oder wenn ich zum Beispiel Drogen konsumiere oder irgendwie sowas, tut mir den Gefallen, Leute, sagt es bitte dem Anästhesisten. Sagt es dem Anästhesisten, sagt es den Pflegekräften,
Sag das bitte, es ist ganz, ganz
sagt
wichtig.
es den Leuten, die haben alles auf dieser Welt schon gesehen.
Ja.
Da steht auch keine Polizei dann daneben, die euch wieder einkassiert oder irgendwie sowas. Aber es ist super wichtig. Es gibt Leute, die sind während der Anästhesie schon aufgewacht, weil sie halt einfach ein anderes Level an Narkosemitteln brauchten, weil sie in ihrem Körper schon so viel Narkosemittel in Anführungsstrichen hatten, weil sie halt sehr viel Alkohol getrunken haben oder also Drogen halt konsumiert haben. Und niemand möchte dann im Außenwachraum auch noch jemanden haben, der ein Delirium hat.
Ja.
Das ist ganz, ganz schrecklich. Also Bescheid sagen, die Scham ein bisschen zurückstellen und zu sagen, ja, ich stehe halt für mich ein. Es ist halt so. Sie können es ja, im Endeffekt kann man es auch auf den Zettel raufschreiben, wenn man das nicht laut besprechen will. Und ganz wichtig, da fällt mir noch was ein. Meistens kommen ja Pflegekräfte in den Raum und fragen ab, wie dann so die Pflegeumstände sind. Ne? Da gibt es dann so diesen Pflegeplan. Ich habe schon erlebt, und das fand ich ziemlich cool, dass eine Oma in einem Vierbettzimmer sich hingestellt hat und gesagt, ich möchte das jetzt hier nicht vor allen besprechen. Sie finden sicherlich einen Raum, wo wir das in Ruhe besprechen können, weil die anderen geht das überhaupt nichts an. Und gerade wenn solche Dinger
Ja.
sind, wie gesagt, ein erhöhter Alkoholkonsum oder ein Drogenkonsum oder irgendwie was, besprecht es in Stille mit den Pflegekräften und dann wird da auch Abhilfe geschaffen. Einfach deswegen, weil es nicht anders geht. Also wie gesagt, sich dann auch noch um so einen kalten Entzug zu kümmern nebenher, ist einfach, geht nicht.
Ja,
Also dann entgleiten sozusagen die Systeme und alle wundern sich, warum Medikamente nicht wirken und warum dieses nicht geht und das nicht geht.
genau. Kann manchmal arg nach hinten losgehen. Erstens, wie du schon sagst, kann die Narkose nicht richtig wirken. Hinterher die Schmerzmittel. Man wundert sich, was ist mit den Schmerzmitteln los? Ist da irgendwas mit dem Medikament nicht in Ordnung? Wurde da irgendwie die Spritze verwechselt oder was weiß ich? Warum wirkt es nicht? Keine Ahnung. Man stellt sich den Fragen, wenn man das weiß, okay, da hat jemand Konsum, egal was. Es fängt schon beim Nikotinkonsum an, dass zum Beispiel ein Entzug ganz schön übel sein kann. Die Leute wer jemals ein Teenie-Kind zu Hause hatte, weiß was das die schlimmsten Auswirkungen sein können. Nikotinentzug kann wirklich launisch bis aggressiv machen und die Leute sind unruhig, schwitzen, wissen selbst nicht, was mit denen ist. Die wissen nicht mehr, wie das ist, nicht mehr zu rauchen, wenn das Nikotin fehlt. Das ist ein starkes Nervengift. Was Bier angeht, ne? Was so eine unserer Volksdrogen ist. Mein Nikotinkonsum ist ja aktuell eher so glücklicherweise ein bisschen geächtet, so wie es sich gehört. Der Konsum von Alkohol, gerade was Wein und Bier angeht, ist in unserer Gesellschaft legitimiert und gehört eigentlich fast schon zum guten Ton dazu. Oder ich versuche es mal wertfrei auszudrücken. Und daher kommt es, dass viele Leute einfach abends mal ein, zwei Glas Wein trinken oder ein, zwei, drei, vier Bier. Für die ist das ganz okay, bis sie dann im Krankenhaus sind oder irgendwo und das abends nicht kriegen. Und erst dann bekommt auch der Patient selbst, wenn er es denn realisieren kann, mit, um Gottes Willen, das macht jetzt was mit mir. Ne? Von Unruhe über Konzentrationsstörung bis hin
Genau.
zu Aggressivität, deliranten Zuständen, das kann echt nach hinten losgehen. Es ist ein medizinisch relevantes Ding. Ja, es ist halt in der Gesellschaft sehr, sehr geduldet, aber es macht was. Es macht was mit unserem Körper und es macht was mit der Reaktion auf Medikamente. Und das ist gerade im Zusammenhang mit Operationen, Narkose, Schmerzmitteln und Wechselwirkung mit manchen Medikamenten auch relevant.
Und die
Ja.
wenigsten fragen danach, ne? Ja, aber du, wichtiges Thema. Also ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Ich bin total happy, weil ich trinke überhaupt keinen Alkohol, weil ich festgestellt habe, meinem netten Superorgan, was ich hier sozusagen beherberge, tut es einfach gut, keinen Alkohol zu trinken. Meine Blutwerte sind besser, mein Blutdruck ist besser. Und seitdem ich irgendwie, ich kann auch mit Espresso kann ich high werden und das finde ich immer richtig lustig, dass ich mich da auf Touren bringen kann und kann ja genauso lustig werden. Und ja, also bin da weit weg, glücklicherweise, von dem Thema. Apropos Tee und apropos Trinken, da fällt mir noch ein, ich bringe mir immer eine große Thermosflasche mit ins Krankenhaus. Die kann man auch mal sozusagen von den Pflegekräften mit ausspülen lassen. Also es geht, dass die mal durch die Spülmaschine durchjagen. Machen sie nicht so gerne, aber manchmal ist es wirklich ganz praktisch, wenn ich halt ein größeres Ding am Bett habe, wenn die Thermoskannen auf der Station halt alle sind. Also es gibt ja auch die andere Variante, dass ich mir einfach eine komplette Kanne Tee irgendwo aufbrühen lassen kann, wenn ich mich halt nicht bewege. Das funktioniert auch. Das ist oft.
Und ja, wie ich sehe, bist du sehr gut ausgerüstet, wenn du ins Krankenhaus gehst, ja.
Oh ja, ich bin super ausgerüstet. Ich habe, seitdem Corona war, sind auf vielen Krankenhäusern die TV-Geräte freigeschaltet. Das heißt, dass man nicht extra bezahlen muss dafür, dass man Fernsehen guckt oder auch für Internet nicht extra bezahlen muss. Das ist in den meisten Krankenhäusern so. Für die eigenen Geräte lohnt sich das immer, mindestens 2 Meter lange Kabel mitzubringen, weil diese Leisten, die da über dem Bett sind oder so, meistens sowieso belegt sind mit irgendwelchen anderen Sachen und der nächste Stecker ist halt irgendwie erst 1,5 Meter, Meter entfernt. Also Ladegeräte auf jeden Fall immer mitbringen fürs eigene Ding. Ich kann mit der Bandbreite, die mir dort im Krankenhaus angeboten wird, kann ich nicht großartig irgendwelche Sachen streamen oder so. Aber das, was ich machen kann, ich kann halt meine E-Mails abholen oder irgendwie sowas und Telefongespräche kann ich ganz gut hören. Das funktioniert. Dann habe ich immer noch dabei richtig gute Noise-Canceling-Kopfhörer, die über Bluetooth funktionieren. Die sind auch groß und weich, sodass ich die halt aufsetzen kann und kann also damit auch möglich auch schlafen, weil die haben den super Nebeneffekt. Erstens kann ich mir damit abends noch einen Podcast oder ein Hörspiel einziehen, um einzuschlafen oder meine Musik halt hören in einer anständigen Qualität. Und zweitens, diese Noise-Canceling-Kopfhörer sind total toll, wenn man ein Zimmer hat mit schnarchenden Bettnachbarn, weil die höre ich dann nicht. Ja. Das ist dann weg. Und das ist richtig, richtig cool. Musik ist noch ein ganz eigenes Thema. Bitte bringt euch Musik mit, die euch in unterschiedliche Stimmungen versetzt. Also sorgt richtig, packt euch eine Playlist vorher zusammen, wenn ihr geplante Eingriffe habt. Einmal für etwas, was aufheitert und was aufmunternd und Kraft gibt. Aber auch ganz wichtig ist, in die andere Ecke zu gucken. Ich habe zum Beispiel immer was dabei, was mich unterstützt im Verarbeiten dieses Prozesses. Jede Operation ist eine Wunde, die da ist und diese Wunde muss heilen und es ist aber erstmal eine Verletzung. Und also wir gehen unterschiedlich damit um, aber ganz ehrlich, mal so anständig darüber abzuheulen, macht es richtig einfacher und richtig leichter und die Spannung geht raus aus dem Körper. Und ich habe da meine Hilfsmittel, bei mir ist es Madame Butterfly, die Oper, die ich mir dann auf die Kopfhörer packe und dann ziehe ich mir die Bettdecke über den Kopf und heule mal gepflegt eine Stunde rum. Und danach ist aber Ruhe. Danach ist sozusagen, ich merke das richtig, wie es dann leichter wird, wie dann so diese ganze Anspannung geht und wie so mein Körper anfängt, so zur Ruhe zu kommen, weil ich halt loslassen konnte und konnte halt durch diese Tränen das auch mal wegkriegen. Ja? Also dieses Ding so nach dem Motto, ja, reiß dich doch mal zusammen oder so, vergiss es, lass es. Mal so gepflegt, still vor sich hin weinen, ist völlig in Ordnung. Und auch, es ist auch völlig in Ordnung, jemanden mal auch so weinen zu lassen. Und nicht sofort anfangen, die Leute zu trösten, weil dieses Weinen ist wirklich etwas, was so Ruhe schafft und innerlich aufräumt. Also innerlich diesen ganzen Haufen, der da erschüttert wurde, gerade durch halt so einen medizinischen Eingriff, auch mal loszulassen und das zu machen. Ja. Und ansonsten gute Musik raufpacken. Wer Hörspiele hört oder Podcast hört, sucht euch Sachen raus, die gute Enden haben. Die Krimi-Fraktion bleibt bitte zu Hause. Man hat festgestellt, in dem Moment, wo ich mit guten Themen beschäftige oder mit lustigen Sachen, wenn ich irgendwas mir anhöre, was mich zum Lachen bringt, dann heilen Dinge schneller. Also das funktioniert dann einfach, weil der Cortisolspiegel geht runter, die Endorphine werden ausgestoßen und ich kriege einfach, die Wundheilung funktioniert schneller in dem Moment, wo ich mich in einen positiven Modus bringe, in einen Happy-Modus. Also alles wirklich irgendwie auf die Playlist packen, was lustig ist, irgendwelche Comedy nehmen, irgendwelche Filme einpacken oder Filme sich aussuchen dann im Fernsehen, wenn da irgendwas läuft, irgendwas, was positiv gestimmt ist, als also als Krimi, also Krimis nicht, keine Thriller, kein Hack mich tot und bitte auch, wenn es geht, also meine Erfahrung ist die, im Krankenhaus Nachrichten vermeiden, weil ich sortiere immer aus, ich sage immer, ist es wichtig für mein Leben oder ist es nicht wichtig für mein Leben? Und es gibt so diese zwei Prioritäten, sage ich, okay, wenn es wichtig ist für mein Leben, dann gucke ich mir das an, also für mein persönliches Leben. Aber alle Dinge, die in dem Moment, wo ich im Krankenhaus bin, nicht wichtig sind für meine Situation, die ich gerade erlebe, lasse ich draußen. Komplett. Also dann geben mich keine Kriege an, die irgendwo stattfinden, dann keine Katastrophen, die irgendwo stattfinden, zu denen ich nichts beitragen kann. Also ich kann nichts machen dann dort, ne? Also ich kann nichts machen, außer mich darüber aufregen, dass da gerade was passiert. Und dieses Aufregen oder diese Traurigkeit, also das tut nicht gut dann in dem Moment, wo ich mich über so eine Sache aufrege, sondern das ist halt eher schädlich und haut den Blutdruck noch nach oben oder regt mich auf, macht mir Sorgen oder irgendwie sonst was. Dafür sorgen, dass ich mir Lesestoff auch genauso, irgendwas Leichtes mit Happy
Sehr
End
gute Idee.
ist
Sehr
echt
gute
total
Idee.
gut. Dann gibt es noch was. Manche Menschen, die schreiben auch Tagebuch. Und es hilft auch total, wenn man zum Beispiel jemand ist und sagt, ich weine nicht, ne? Also bei mir wird nicht geweint. Nee, ich bin hart, ich schaff das und dann komme ich auch rüber. Und dann lohnt sich es aber trotzdem, sich ein Heft mitzubringen oder irgendwas und dann diese Dinge aufzuschreiben. Einfach 10 Minuten am Tag sich hinzusetzen und einfach das aufzuschreiben, was man so an Gedanken im Kopf hat und die einfach so runterzuschreiben. Und in dem Moment, wo die über die Hand dann aufs Papier geflossen sind, sind die raus. Dann sind diese weg, diese ganzen Gedanken. Die sind dann verarbeitet. Und das bringt auch nochmal richtig Entspannung für solche Geschichten. Fällt dir noch irgendwas ein, als Tipps oder so? Ansonsten hätte ich noch einen.
Nee, das finde ich absolut richtig. Gerade wenn es schwerwiegende Erlebnisse sind, eine schwerwiegende Erkrankung oder irgendwas, dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr hilfreich sein kann, das Ganze wirklich niederzuschreiben, einfach und damit zu verarbeiten. Ich überlege, wenn es mir gehen würde, dass ich lange im Krankenhaus bin mit schwerer Erkrankung, müsste ich auch überlegen, was hilft mir, was ich da tue. Vielleicht will ich auch gar nichts tun.
Schlafen.
So, wer einfach auch keine Motivation auf gar nichts hat und einfach nur schlafen und ruhen will, das ist auch normal. Auch absolut in Ordnung.
Genau.
Ich bräuchte wahrscheinlich auch Unterhaltung und Dinge, die mich ablenken, so ein bisschen. Im Endeffekt, was du ja zeigst, ist ein Spektrum, was man für sich mitnehmen muss, was man selbst möchte. Soll man sich einfach einpacken und mitnehmen, dass man gewappnet ist einfach. Man kann jetzt nicht einfach an den Schrank gehen und das eine Buch rausholen. Und deswegen muss man sich da vorher ausrüsten, dass man alles da hat, wenn man es braucht.
Genau, bei den Dingen, die man vorbereiten kann. Nach dem dritten Tag nach OP ist es meistens so, dass es wieder bergauf geht, weil diese Wundheilung, die hat ja so verschiedene Stadien, ne? Also da geht so, meistens geht die Temperatur auch noch leicht hoch oder so, weil da so bestimmte Stadien der Wundheilung sind. Und ab dem dritten, und dann rumort es auch in der Wunde, das pocht die ersten 2 Tage. Und ja, man hat so ein Druckgefühl. Oft, wenn man dann keinen Schmerz mehr hat, hat man trotzdem, durch die Schmerzmittel, die man bekommt, hat man trotzdem noch so ein Druckgefühl oder ein Wärmegefühl oder irgendwie so eine Sachen. Und ab dem dritten Tag geht es halt bergauf. Und da heißt es dann wirklich, jep, jetzt alles tun für die gute Laune und damit ich bald wieder gesund bin. Das ist am ersten Tag nach OP. Was macht ihr mit den
Im
Leuten?
Endeffekt, wenn es ja, es kommt halt immer auf die OP drauf an. Das kommt ganz stark drauf
Ja.
an, was es für eine OP ist. Aber sobald es geht, wie gesagt, im Optimalfall noch am selben Tag, beziehungsweise ein paar Stunden nach der Operation, wenn die vormittags operiert sind, abends schon mal an die Bettkante, das wäre das Optimum. Ne? Und nächsten Tag vielleicht mal aufzustehen. Das muss man im Einzelfall absehen, wie genau das ist. Fakt ist, so schnell wie möglich. So schnell wie möglich unter Beachtung und Berücksichtigung aller Dinge. Und da fängt mein Beruf an und der Beruf der Physiotherapeuten, die häufig spezialisiert sind auf die einzelnen Bereiche und wissen, wie schnell man wen wie mobilisieren kann.
Was mir noch eingefallen ist und war Gutes für die Psyche, also für das eigene Wohlbefinden. Ich nehme mir ins Krankenhaus, wenn ich weiß, das wird irgendwie heftig, weil es ein größerer Eingriff ist, nehme ich mir zum Beispiel ein T-Shirt mit von meinem, ein ungewaschenes, ich sag's jetzt echt, ungewaschenes T-Shirt von meinem Lieblingsmenschen mit. oder eine Mütze oder irgendwie sowas. Und das habe ich dann meistens unterm Kopfkissen. Und wenn ich merke, ich habe irgendwie Sehnsucht nach Hause oder ich brauche halt ein bisschen Kraft oder Unterstützung von einem Menschen, der gerade jetzt nicht da ist, dann kann ich daran riechen und es fühlt sich für mich einfach sicher an, also irgendwie das zu machen, dieses Schnuppern. Und was ich auch immer habe, ich habe zum Beispiel auf meinem Handy ganz viel Fotos von geliebten Menschen oder von schönen Situationen und von tollen Erinnerungen. Und dann gucke ich mir das an. Und selbst das Anschauen dieser Erinnerungen, also jetzt mal so berufsmäßig, versetzt mich in eine Art Trance, in die dann wieder dazu führt, dass wieder Oxytocin ausgeschüttet wird. Und dieses Oxytocin hilft mir wieder, das ist dieses Hormon, ach, alles ist schön, alles ist weich, alles ist toll. In den Erinnerungen, in denen ich dann einfach bin. Also es kann die Erinnerung sein an einen schönen Urlaub oder an eine Feier oder irgendwie sowas. Solche Sachen, die hole ich mir dann aus dem Gedächtnis und das sorgt dann einfach dafür, dass es mir wieder ein bisschen besser geht. Was ich noch als Tipp geben möchte, seitdem ich meine Niere habe, habe ich so ein Morgenritual, was man aber auch abends machen kann. Das besteht aus drei Komponenten und zwar ist es, dass ich Danke sage zu den Dingen, für die ich dankbar bin. Dann ist es so, dass ich meine Wünsche äußere mir gegenüber und dass ich das Glück von gestern definiere. Und ich mache das so, bei mir zum Beispiel läuft es immer so ab, das sind immer fünf Dinge bei jeweils in jeder Kategorie. Also zum Beispiel danke, dass ich auf der Welt bin, danke, dass ich diese Spenderniere habe. Dann zähle ich noch meine ein, zwei Begabungen irgendwie aus und danke, dass zum Beispiel, was weiß ich, die OP gut verlaufen ist oder so. Und dann Wünsche. Und Wünsche, bei den Wünschen bin ich total raffiniert, weil die Wünsche, die zähle ich so auf, als wenn es schon passiert wäre. Also zum Beispiel bei mir ist es so ein Thema, dass ich dann im Normalfall sage, ich bin beweglicher, ich bin muskulöser und ich bin 5 Kilo leichter. Und bei der OP könnte man dann sagen, die Wunde ist verheilt, ich bin wieder zu Hause oder so. Also die Dinge so formulieren, als wenn sie schon passiert wären. Weil unserem Gehirn ist es ein Ansporn, weil in dem Moment, wo wir sagen, es ist schon passiert, dann findet so eine Anbahnung statt des Weges dorthin. Also dann macht sich das Unterbewusstsein auf den Weg zu suchen, wie ist es denn passiert, wenn es jetzt schon passiert ist. Also wenn du mir das jetzt sagst und bietet im Unterbewussten Lösungen an für dieses Problem, für dieses Thema. Manchmal ist es auch so ganz einfache Sachen zu Hause, dass ich halt sage, ja, die Wasserleitung ist im Garten ist repariert oder so, ja. Und dann denkt sich mein Hirn dafür im Unterbewussten eine Lösung aus, wer denn das reparieren könnte, wen ich da anrufen könnte oder ob ich es doch wieder selber machen muss. Und bei mir so ganz so typische Sachen auch, dass ich halt sage, meine Steuererklärung ist gemacht, weil ich das halt nicht leiden kann. Und dann in dem Moment wird es aber einfacher, weil mein Geist und mein Körper sagt, ach ja, hast ja schon gemacht, naja, dann ist ja, dann machen wir die doch einfach mal, weil es dann schon passiert ist. Es ist so ein kleines Selbstbescheißerchen, weil es unserem Gehirn egal ist. In dem Moment, wo wir diese Dinge imaginieren, also wo wir uns die vorstellen, dass sie schon getan sind, fällt es leichter, die Dinge zu tun, weil es ist ja schon in unserem Kopf schon mal passiert. So wie Träume halt sich manchmal so ganz real anfühlen. Und das dritte Ding ist, dass ich immer gucke nach dem Glück von gestern. Und das ist auch was, was man im Krankenhaus auch mitnehmen kann. Also es kann noch so beschissen sein, wenn ich da rumliege und mir kann es noch so schlecht gehen. Aber ich finde 5 Dinge, die gut sind. Und wenn es das ist, dass mir jemand ein neues Kissen gebracht hat, wenn es das ist, dass mir jemand das Bett bezogen hat, wenn es das ist, dass der Tee okay war, wenn es das ist, dass der Keks gut war oder dass meine Bettnachbarin eine nette ist oder irgendwie sowas, so ganz kleine Sachen, die halt für mich irgendwie das Glück von gestern dann darstellten, wo ich dann sagen kann, ich habe in dem gestrigen Tag oder wenn ich dieses Ritual abends mache, dann ist es halt, was ist am Tag passiert, nochmal durchgehen und da die Dinge suchen, so wie mit einer Taschenlampe in dem ganzen Elend, was da so irgendwie im Krankenhaus passiert, halt wirklich ganz aktiv suchen, was ist ein schöner Moment gewesen, weil ist mir ein schöner Gedanke durch den Kopf gerauscht. Gab es einen klitzekleinen schönen Moment? Konnte ich zum Beispiel, ich habe oft Probleme halt nach den Narkosen mit dem Atmen, weil ich halt früher Asthma hatte und da habe ich eine Lungenschädigung. Und konnte ich zum Beispiel mal richtig durchatmen, ne, an dem Tag? Das sind so die Sachen, die ich definiere als das Glück von gestern. Und dann mache ich es einfach.
Das sind gute Tipps, ja. Dass man versucht selbst sich über Wasser zu halten. Man kann sich auch Hilfe holen im Krankenhaus, wenn man merkt, dass man zu sehr betroffen ist und damit selbst nicht alleine zu Rande kommt, wenn man jemanden zum Reden braucht, der auch
Ah, die
die
grünen
Zeit sich
Damen,
wirklich nehmen kann.
ja.
Es gibt die grünen Damen, je nach Haus gibt es auch verschiedene Seelsorger, entweder religiöse Seelsorger, meistens sind irgendwie alle irgendwie verfügbar. Es gibt auch den psychologischen Dienst, also wissenschaftlich sachliche Seelsorger, nenne ich es mal, einfach Psychologen, Klinikpsychologen, die man bitten kann, dass die mal vorbeischauen. Das kann auch sehr viel helfen, wenn wirklich jemand sich auch die Zeit nehmen kann und auch wirklich mal eine halbe oder Stunde Zeit wirklich da sitzen und mit einem reden kann.
Erklär mal, was die grünen Damen sind.
Die grünen Damen kennst du besser. Die kenne ich nur vom Hörensagen.
Also ich weiß nicht, es gibt es wahrscheinlich in jedem Krankenhaus. In Berlin sind es die sogenannten grünen Damen. Das sind ehrenamtliche Menschen, die kommen in Krankenhäuser, um mit den Menschen, denen es nicht so gut geht, sind, zu reden. Viele lehnen die ab. Also ich habe das schon oft immer erlebt, dass man, ach nee, warum, nee, wollen wir reden. Aber jetzt ganz ehrlich, reden hilft. Und wenn da jemand ist, der total neutral ist und dem man dann sein Herz ausschütten kann und meinetwegen auch sich darüber beschweren kann, wie scheiße gerade der Arzt war oder wie unhöflich gerade die Pflegekraft war oder wie dieses oder dass das Essen nicht schmeckt oder dass es einem so beschissen geht oder dass die Kinder zu Hause dies oder jenes machen. Das sind Kräfte, die sind zum Schweigen verpflichtet, das ist ihr Ehrenamt, die sich darum kümmern und die einfach mal wie so eine Eiche dastehen und sagen, ja, ich höre mir das jetzt an, ich mache das jetzt für dich, weil reden hilft. Also nicht umsonst hat Freud vor 150 Jahren die sogenannte Redekur erfunden, weil er halt das festgestellt hat, dass Menschen miteinander reden, dass es einfach entlastet. Also es geht jetzt nicht darum, Problemlösungen für irgendwas zu finden. Das können die nicht leisten. Das wollen die auch gar nicht leisten. Aber sie sind einfach, sie bieten eine Fläche, sie bieten Beistand und sie bieten sozusagen einfach Kontakt. Und wenn die auch nur, wenn man sich einsam fühlt, zum Beispiel eine halbe Stunde da sitzen und Händchen halten, ist es auch völlig okay. Und es hilft. Die Mädels helfen wirklich. Die besorgen auch manchmal Bücher aus der Bibliothek. Also es gibt es in jedem Krankenhaus und die kommen meistens ein oder zweimal die Woche vorbei.
Und die sind vor Ort. Genau.
Sprechen hilft. Genau, und sie sind vor Ort, sie sind greifbar. Und man kann den Pflegekräften auch einfach Bescheid sagen und sagen, ich muss mal mit jemandem reden.
Genau. Genau. Das
Nicht scheuen, einfach machen, einfach
als
machen.
Pflegekräfte sind wir am häufigsten am Menschen und verbringen auch die meiste Zeit da. Aber unsere Zeit ist trotzdem begrenzt. Wo es möglich ist, versucht man sich auch auszutauschen. Mal hat man nur 5 Minuten, mal muss man nach 10 Minuten das Gespräch abbrechen, weil man weiter muss. Und man unterstützt jemanden bei der Körperpflege und geht dabei plötzlich auf tiefe, tiefe Gespräche ein, um von der unangenehmen Situation, so mir hilft jetzt jemand, ich kann mich nicht selbst waschen und jemand muss mich dabei unterstützen und sieht mich hier nackt. Manch einem hilft das sicherlich auch, sich abzulenken von dieser Situation.
Martin, mir ist noch was ganz Wichtiges eingefallen, und zwar Abläufe auf einer Station. Im Frühdienst sind mehr Kräfte da als im Spätdienst und im Nachtdienst sind noch weniger Kräfte da. Um nicht zu sagen, da ist immer ein oder höchstens zwei Leute pro irgendwie 30, 40 Patienten auf so einer normalen Station. Deshalb der Tipp. Also, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, von Betten machen bis, hallo, ich brauche neue Wäsche, ich möchte dieses haben, jenes haben, irgendwas, immer dem Frühdienst sagen. Der Spätdienst hat keine Chance, irgendwelche Extrawürste zu braten oder irgendwelche Wünsche zu erfüllen. Geht gar nicht. Dann ist es so, BWLer gibt es überall, ja, und in den Krankenhäusern sind die richtig, richtig gut vertreten, die dann immer irgendwas ausrechnen, was also gut ist oder nicht gut ist und die sich dann einbilden, zum Beispiel nachts auf den Stationen brauchst ja nur so wenig Leute, weil die schlafen ja. Pustekuchen ist ja nicht
Pustekuchen.
so, weil gerade zum Beispiel nach Operationen ist es so, der Cortisolspiegel sinkt nachts so dermaßen ab, dass ich da dann die meisten Schmerzen habe. Also das ist völlig normal. Also das ist auch bei anderen Krankheiten so. Das wird jeder kennen, der irgendwo eine Grippe hat und dann feststellt, Scheibenkleister, ich huste ja die ganze Nachts und Nacht und tagsüber schlafe ich dann. Aber das führt halt dazu, wenn ich halt so eine dünne Besetzung habe, dass es dann auch mal länger dauert beim Klingeln, wenn irgendwas ist. Und wirklich versuchen, vorher alles zu regeln, also nicht in dem Nachtdienst irgendwie zu fragen, ob ich jetzt noch irgendwie was extra haben kann, sondern das dann wirklich im Frühdienst machen, maximal irgendwie noch im Spätdienst, aber eigentlich den Frühdienst irgendwie, ob es nun um Haare waschen geht oder irgendwas besorgen oder eine Telefonkarte besorgen oder irgendwelche Dinge, einen Kopfhörer unten mitbringen oder so. Die machen das alles, die bringen auch eine Zeitung mit, weil die ja selber unten in die Kantine gehen, um sich zu versorgen. Aber das geht halt alles echt nur im Frühdienst. Da sind auch noch die ganzen Pflegeschüler alle da, wenn es dann welche gibt.
Praktikanten,
Genau.
Buftis, Bundesfreiwilligendienstler.
Ja, genau, die gibt es ja auch
Genau,
noch,
genau.
genau.
Und
Das ist
da hat
alles
man die größte Chance.
Frühdienstarbeit.
Kleiner Tipp von mir: Quatsch die Raucher an, die verlassen häufiger die Station, die können dann vielleicht auch mal was mitbringen. Die sind eher gewillt, irgendwas mitzubringen, weil sie eh auf dem Wege sind. Und vielleicht zufällig da vorbeikommen, am Snackautomaten, an der Cafeteria oder so.
Genau, in den meisten Krankenhäusern gibt es auch richtig, in den Cafeterias richtig geilen Kaffee. Also wenn man mal so Lust hat auf so einen richtig leckeren Latte irgendwas oder so, der ja auch gute Laune macht oder auf einen total, auf einen schönen Kakao oder irgendwie sowas, dann kann man auch die Raucher kann man losschicken, ja. Übrigens, die Raucher sind auch die, die witzigerweise dann im Krankenhaus als erstes wieder mobil werden. Ist das schon
Ja,
mal aufgefallen?
das ist so. Das ist, glaube ich, sogar
Weil die rollern
statistisch
dann mit, ich sehe die
bewiesen.
immer, weißt du, mit ihren Infusionsständern und Rollstühlen und weiß ich was, also das ganze Gepäck und noch weiß ich, den Sauerstoff noch mit
Um
dazu
Gottes
und weiß ich
Willen.
was. Und ich denke dann, das kann doch nicht sein. Na, diese kleinen mobilen Teile. Und ich denke dann, das kann doch nicht sein. Die stehen hier unten oder sitzen hier unten und rauchen vor der Tür. Aber sie sind halt mobil. Also der Drang muss echt extrem groß sein für einen Raucher.
Das ist das, was ich vorhin meinte, das Nikotin treibt. Das ist eine der stärksten Suchtdrogen und das treibt die Leute dann raus. Ja. Nicht immer zu ihrem Vorteil, muss man dazu sagen. Spätestens wenn du das jetzt ansprichst mit dem Sauerstoff unterwegs und einer Zigarette, das ist heidengefährlich.
Ja, aber du kennst die ja. Du kennst doch die Leute. Also das, ja. Und du kannst es ihnen 320.000 Mal sagen und sie werden es
Nee, das sind
trotzdem
ja gerade
machen.
die mit dem Sauerstoff, die schon viel zu lange rauchen und gerade deswegen den Sauerstoff brauchen, ja.
Genau. Den gerade eine halbe Lunge irgendwie amputiert wurde, ja.
Ja.
Also das ist krass. Also bei den Rauchern. Dabei machen Raucher eigentlich genau das Richtige. Also sie nehmen sich alle paar Stunden Zeit für sich, atmen 3 oder 4 Minuten richtig hin an die frische Luft. Atmen 3, 4 Minuten richtig durch und dann machen sie weiter. Und sie konzentrieren sich auf eine Sache. Es würde auch völlig reichen, einen Bleistift in die Hand zu nehmen, und sich auf den zu konzentrieren und einfach in Ruhe mal
Das hast du jetzt
durchzuatmen.
sehr positiv ausgedrückt.
Aber das ist ja so. Das ist immer das, was ich meinen Patienten sage, die eine Rauchentwöhnung haben wollen. Das heißt, ich sage, sie machen eigentlich perfekt das Richtige. Sie nehmen sich Zeit für sich, sie atmen tief durch. Leider mit dem falschen Mittel.
Okay. Ja, genau.
Kennst du noch irgendwelche Storys aus dem Nachtdienst, die dir so einfallen?
Ja, generell, was du angesprochen hast mit der Besetzung, ist das Richtige, auch wenn man den Spätdienst Richtung Dienstende, Richtung Abend, wenn man noch ein Schmerzmittel braucht oder ein Schlafmittel, lieber da ansprechen oder morgens bei der Visite gleich sagen, hörst du, ich habe so schlecht geschlafen, kann ich heute Abend ein bisschen was haben zum Schlafen? Lieber gleich da und generell alles konzentriert bei der Visite anzusprechen, weil da kann man es direkt 1:1 mit dem Arzt auch besprechen, weil der muss die Medikamente anordnen. Der Nachtdienst ist nicht selten allein auf Station. Die Ärzte sind in Bereitschaft und
Ja.
es kann sich sehr lang hinziehen. Man kann nicht für jeden Patienten einzelnen Arzt anrufen, sondern sammelt das erst. Und dann muss man den erreichen. Der ist vielleicht gerade beim Notfall. Dann wird es noch später und noch später und noch später. Deswegen die Sachen möglichst kompakt an einer Stelle schon so früh wie möglich geklärt.
Und alles aufschreiben. In den meisten Krankenhäusern gibt es so kleine Zettel oder kleine Blöcke am Bett. Und noch einen Stift dazu. Bitte, bitte schreibt alles auf, damit ihr bei der Visite vor lauter Aufregung nicht vergesst, den Ärzten zu sagen, was eigentlich los ist. Weil meistens sagen die Pflegekräfte, ja, das müssen sie einem Arzt sagen. Und in dem Moment, wo der Arzt dann dasteht, dann ist man so aufgeregt, weil man halt dem Oberarzt XY gegenübersteht und dann so happy ist darüber, dass man überhaupt irgendwie gesehen wird, dass dann vergessen wird, was eigentlich das an.
Die Visiten sind meistens auch recht überwältigend, wenn der Patient wird vorgestellt, dann wird kurz was besprochen und dann sagt man, ja, alles gut, was machen die Schmerzen? Okay, dann sehen wir uns morgen und geht wieder raus und da kommt manch einer nicht so schnell zu
Also
Wort.
bitte, bitte alles aufschreiben.
Sonst geht's unter und dann kommt die Frage hinterher, nach der Visite,
Genau.
Das hätten sie gerade bei der Visite fragen müssen. Jetzt müssen wir warten, bis die Visite rum ist. Dann sind die im OP und kommen heute 16 Uhr wieder raus aus dem OP. Da kann es sein, dass der zuständige Arzt halt über Stunden nicht erreichbar, also nicht für Notfälle, ja, da gibt es auch eine andere Absicherung, aber um sowas wie mittelgradiges Anliegen, nenne ich es mal, wird es dann schwierig. Die
Um es mal noch so positiv zu machen, Notfälle
Notfälle
sind
sind
immer
immer abgedeckt.
abgedeckt. Also es ist immer so, es gibt immer ein Team, also es ist zwar nur ein Arzt zuständig für die Station dann dort, der in Bereitschaft ist, der ist auch im Krankenhaus in aller Regel, also außer man hat Chefarztbehandlung gebucht oder so, dann muss man halt warten, bis der wieder von zu Hause kommt. Aber für den Notfall ist immer ein Team in Bereitschaft, was ich angucken kann, wenn irgendwelche Narben wieder aufgehen oder wenn irgendwelche Nachblutungen sind. Das auch bitte, bitte, bitte. Wenn ihr feststellt, dass ihr irgendwie Blut im Urin habt oder irgendwas irgendwie sich komisch anfühlt, wo ihr denkt, das ist jetzt hier nicht das, was sie mir gesagt haben, was passiert nach der OP, bitte Bescheid sagen. Entweder sagen dann die Pflegekräfte, das ist normal, oder die Pflegekräfte sagen, das ist nicht normal, wir müssen noch mal irgendwas tun, und dann veranlassen die auch genau das richtige Prozedere. Kriegt man dann auf jeden Fall Hilfe,
Ja,
egal was ist.
absolut.
Sag mal, gibt es bei euch jeden Tag eigentlich
Ja,
Visite?
also bei uns auf Intensivstation
Okay.
mehrmals am Tag. Und da ist es bei uns auf Intensivstation nochmal eine ganz andere Liga, muss ich sagen. Das ist auch
Da seid ihr ja ein richtig vorbildliches
so sollte das
Krankenhaus.
sein.
Richtig, richtig schön. Mir ist noch ein Thema eingefallen, Martin, das hätte ich jetzt fast irgendwie vergessen. Besuch im
Besuch im
Krankenhaus.
Krankenhaus.
Das ist
Ja.
ja bei euch auf der Intensivstation ein bisschen weniger. Da muss man sich ja mal irgendwie
Ja.
so ein bisschen anmelden an der Tür.
Genau.
Dann gibt es ja die Schleuse, dann
Genau.
kriegt man seine Klamotten, macht sich fertig, sieht aus wie in so ein Marsmännchen und kommt wieder dann raus. Also da bitte, Besuch ist wichtig, aber Leute, kurz halten, kurz halten, kurz halten, kurz halten. Der Mensch, der da liegt und der heile werden will, der ist eigentlich komplett mit Heilemachen beschäftigt. Brecht euch ab. Also pro Tag einer ist völlig in Ordnung. Aber wenn da jetzt sozusagen eine ganze Familie einrückt, ich habe selber arabische Verwandtschaft, dass es total wichtig ist und dass es denen auch zählt, dass jeder da am Krankenbett gewesen sein muss, sonst funktioniert es mit der Heilerei nicht, ne? Aber immer gucken, wie stört es die anderen, immer gucken, wen schränke ich hier ein. Also ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich wirklich frisch operiert da lag, und dann war ich in einem Zimmer gewesen mit irgendwie drei Leuten und hatte da plötzlich so eine Großfamilie neben mir sitzen. Da musste ich dann wirklich so mit der Kraft, die ich eigentlich nicht hatte, weil ich so weggedämmert war nach der OP, musste ich denen dann wirklich sagen, also es tut mir total leid, geht raus, es geht nicht. Und das ist auch bitte euer gutes Recht. Ihr könnt die Leute bitten, den Raum zu verlassen. Also und zu sagen, nein, jetzt ist Schluss, ich brauche meine Ruhe. Und ansonsten nacheinander Besuch, kurzer Besuch, eine halbe Stunde finde ich ist mal völlig und ausreichend und völlig okay. Es sei denn, es sind Kinder, die kann man dann bitte da länger da bleiben oder gleich bei den Kindern mit da bleiben, wenn sie noch ganz klein sind. Aber ansonsten Besuche, ja, total wichtig. Aber auch Zeit zum Heilen lassen. Und es ist für Leute, also ich hab's, die, und also die Erfahrung ist komischerweise die, dass Menschen, denen es eigentlich richtig dreckig geht, ja, sich für den Besuch dann zusammenreißen, und zwar wirklich zusammenreißen, dann dem vorspielen, ah ja, alles nicht so schlimm, heile Welt, heile Welt, heile Welt, und hinterher dann so dermaßen zusammenklatschen, dass man denkt, Mist, wenn jetzt dieser Besuch nicht da gewesen wäre, wäre der dann am Abend schon weiter. Weil er sich einfach dann hätte auf sich konzentrieren können und sich darauf konzentrieren können, dass es ihm gut geht. Und meistens kommen ja dann noch irgendwelche komischen Geschichten von zu Hause. Ja, der hat das gemacht und der hat das gemacht, was noch eine extra Belastung darstellt.
Da bin ich der Meinung, man muss wirklich mit dem Patienten sprechen. Da sind wir halt wieder als Vermittler gefragt. Wir versuchen zu eruieren und auch in der Beobachtung rauszufinden, tut es meinem Patienten gut,
Ja.
ne? Und wie lange tut es ihm gut? Bei manch einem ist es wirklich wichtig, dass lange jemand da ist, dem geht es vielleicht
Ja.
besser, der ist ruhiger und wir sehen das.
Klar, wenn ich da jemanden habe, der liegt da irgendwo, der liegt sediert da, dann ist das die perfekte Variante, um heile zu werden, wenn da einer daneben sitzt und einfach nichts weitermacht als Händchen hält.
Wir sehen das zum Teil wirklich, der Blutdruck geht runter, die Herzfrequenz geht runter, derjenige ist viel ruhiger, die Schmerzen
Genau.
sind nicht mehr ganz so dominant und man kriegt das besser unter Kontrolle und das tut dann gut. Und
Genau.
manche freuen sich und dann merken sie selber aber nach einer Viertelstunde, boah, das schlaucht jetzt so, ich brauche doch Ruhe.
Der Kulturdruck, ne? Also der Kulturdruck, der da ist, oh, jetzt habe ich Besuch, jetzt muss ich mich um den Besuch kümmern.
Genau.
Martin,
Eva.
Die Stunde ist
Die
rum.
Stunde ist gut rum, ja. Wir haben das Thema beendet.
Ja, schön.
War,
Wir sind
waren
durch.
sehr wichtige Punkte dabei und ich muss mal sagen, es macht mir sehr viel Spaß.
Ah, ja, mir
Die
auch.
ersten Folgen waren schön und wir hoffen weiterzumachen. Wie gesagt, liebe Zuhörer, wenn ihr Ideen, Wünsche, Themen habt, Anregungen, kann auch sein, dass wir an irgendeiner Stelle mal Blödsinn erzählen, dann könnt ihr natürlich auch bei euch melden und sagen, das ist doch ganz anders. Aber wir freuen uns über jede Meldung und
Ja, bitte Korrekturen. Ganz, ganz wichtig. Und wenn es euch gefällt, bei YouTube lasst ein Abo da, und ein Like wäre total toll. Und bei Spotify, abonniert ihr uns. Wir sind bei Spotify, wir sind bei Apple und wir sind auf YouTube. Da findet ihr uns, Menschenliebe Sprechstunde mit Martin Böttcher und
Eva Endroweit.
ja, hat geklappt.
Dann
Sehr schön. Eine Stunde über Gesundheit und Selbstverantwortung, weil das ist uns ziemlich wichtig, Selbstverantwortung übernehmen.
okay.
Gut. Ich danke dir und wünsche dir noch einen gelungenen
Das
Tag.
wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss.
Sprechstunde Menschenliebe, ein Podcast von Eva Endroweit und Martin Böttcher. Eva und Martin freuen sich über eure Fragen und Kommentare. Und wenn ihr den Podcast Sprechstunde Menschenliebe abonniert.